Wasser so türkis und strahlend, als würde ein Filter darüber liegen. Steine so alt, dass sie die bewegte Geschichte fast flüstern können. Verschiedene Kulturen, die sich nicht nur den Himmel, sondern auch eine Insel teilen. Eine Insel im Mittelmeer, irgendwo zwischen Europa und Orient. Wo wirst du sein, wenn du ankommst? Im Türkisbaden? Mutig von den Klippen springen? Cafés und Restaurants unsicher machen? Ruinen bestaunen? Oder doch deine ungewollten sechsbeinigen Mitbewohner jagen? Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Kompass und Kaffee. Ich bin Corinna und wir nehmen dich heute mit auf die Reise. Ja, du hast richtig gehört. Wir, denn heute habe ich Unterstützung mit dabei. Unterstützung von jemandem, den ich zwar schon länger kenne, aber auf dem ich nochmal aufmerksam geworden bin aufgrund der ganz wunderbaren Bilder in Instagram und auch den Beschreibungen dazu. Und damit herzlich willkommen, Tobias.
Hi Corinna, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du hier bist, Tobias. Wie gesagt, ich habe ja so ein paar sehr, sehr schöne Eindrücke auf Instagram von dir gesehen und habe dich direkt gefragt, wie die Reise so ist und ob du mir ein bisschen was dazu erzählen kannst. Aber sag mal, wo warst du denn und wann warst du dort?
Wir waren auf Zypern und zwar die erste Julihälfte, 14 Tage.
Die erste Julihälfte, 25 war das, für 14 Tage, alles klar. Tobias, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, damit wir uns alle direkt in ja die Zypernreise und dieses Zypern-Gefühl reinversetzen können. Legen wir doch einfach mal los. Wenn du an Zypern denkst, welches Bild, Gefühl oder welcher Geruch kommt dir so als erstes in Sinn?
Tatsächlich die Meeresbrise, würde ich sagen, aufgrund von dem, dass wir ja auch von einer Insel sprechen und natürlich ringsherum sehr viel Wasser vorhanden ist.
Damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, wie du so unterwegs warst, erzähl mal. Du hast ja schon von wir gesprochen, das heißt, ihr wart ja eine kleine Reisegruppe quasi.
Genau, wir waren zu dritt unterwegs, sind eben von Deutschland aus nach Zypern geflogen. Flugdauer sind circa 3,5 bis 4 Stunden. Man kann die griechische Seite Zyperns sehr gut anfliegen. Entweder man fliegt Larnaka an oder Paphos. Wir sind von München nach Larnaka geflogen, haben dort unseren Mietwagen entgegengenommen, denn die Insel lässt sich tatsächlich auch via Mietwagen am besten erkunden und sind dann in die Region Paphos gefahren und hatten dort für 14 Tage ja ein Miethäuschen, eine Ferienwohnung.
Okay, 3,5 Stunden, das ist ja wirklich sehr überschaubar. Du hast das gerade schon mal so ein bisschen angerissen, die griechische Seite, da kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal dazu, was das so auf sich hat mit den Seiten in Zypern. Aber wo liegt man denn ungefähr, wenn wir so auf die Weltkarte gucken mit Zypern? Also wo sind wir da so eingeordnet?
Ja, das finde ich durchaus recht spannend. Wir befinden uns noch innerhalb Europas. Kontinent Europa, allerdings unterhalb der Türkei, relativ nah zu Israel, Iran, Libanon, also schon dem Nahen Osten. Dadurch hat man natürlich ein super Klima, sei es jetzt in der Frühjahrs- und Herbstzeit, kann man auch die Insel noch toll bereisen. Und im Sommer sind die Temperaturen wunderbar, bedeutet, um die 30 bis 33 Grad unterm Tag Und abends wird es meist nicht kälter als 25 Grad. So war es zumindest bei uns, wie wir im Juli dort waren. Luftfeuchtigkeit höher als bei anderen europäischen Inseln, würde ich jetzt sagen. Aber sehr gut aushaltbar. Also ein tolles Klima, finde ich.
Okay, ja super. Das heißt, für alle, die so den Frühling vielleicht ein bisschen vorziehen oder den Herbst ein bisschen verlängern wollen, wäre Zypern dann auch ein gutes Ziel, um da so ein bisschen, ich sag mal, den einsetzenden Winterblues zu entkommen.
Genau, September bis Mitte Oktober lässt sich auch noch gut baden, so wie ich das jetzt verfolgt hatte.
Okay. Ich weiß nicht, hattest du schon was zur Wassertemperatur jetzt gesagt? Nee, ne?
Weiß ich so gar nicht, weil ich das nicht, ja, verfolgt hatte, fand ich sehr angenehm.
Angenehm, also der Badehosentest hat funktioniert, kann man gut rein, ohne dass man einen Neoprenanzug braucht, weil man sonst einmal frieren ist.
Genau.
Super, also du meinst schon, baden kann man gut, aber lass uns doch direkt mal reinstarten. Zypern, abseits vom Baden, oder wie habt ihr das so aufgezogen? Also ihr seid mit einem Flugzeug gelandet, du meintest schon, Mietwagen ist gut, holt man den dann sofort oder ist man dann erst nochmal da in der Gegend am Flughafen? Wie geht man das am besten an?
Wir haben den Mietwagen im Terminal geholt, ist für mich der einfachste Weg. Dort eben wichtig ist auch vorher buchen, also man kann auch Glück haben. Ich persönlich würde den Mietwagen immer vorher buchen. Würde dann, weil auf Zypern Linksverkehr ist, bedeutet wir deutschen Autofahrer bzw. Österreich und Schweiz genauso, müssen uns da etwas umstellen und müssen umdenken, würde ich einen Mietwagen mit Automatikgetriebe empfehlen. Dann muss man sich schon nicht ums Schalten kümmern, sondern kann sich zu 100% auf den Verkehr konzentrieren. In Zypern ist der Verkehr sehr entspannt. Also die Autofahrer sind auch, Autofahrer, Autofahrerinnen sind sehr entspannt. Und es wird einen leicht gemacht, sich einzufinden. Innerhalb von 5 bis 15 Minuten hat man sich daran gewöhnt, würde ich behaupten. Und was auch gut ist, jeder Mietwagen auf Zypern hat ein rotes Nummernschild. Bedeutet, wir Touris werden schon von Weitem erkannt. Und somit werden auch die Gefahren etwas herausgenommen, die Gefahrenquellen, sage ich mal, wenn man doch wieder in alte Muster verfallen sollte.
Das heißt, die Einheimischen halten dann schon ein bisschen Abstand, weil sie wissen, oje, oje, da könnte gleich was schief gehen.
Genau, richtig. Oder hupen, sage ich mal, ne? Im schlimmsten Falle. Was es noch dazu zu sagen gibt, ist, dass kein Apple-Karten funktioniert. Sondern ausschließlich Google Maps. Aber damit lässt sich ja auch super leben, sage ich mal, wenn man das vorher weiß. Und was sich so jetzt nicht bei uns bestätigt hat, in der Region um Ayia Napa sind anscheinend oftmals Funksignale gestört. GPS-Signale hat halt eben mit der Nähe zu Libanon zu tun. War jetzt bei uns nicht, hatte ich zuvor viel gelesen und viel darüber auf Social Media gehört. Kann ich jetzt nicht bestätigen.
Google Maps, dann braucht man ja auch mobile Daten. Wie habt ihr das gelöst?
Ja, da wir uns in Europa befinden, ist das in diesem Falle kein Problem, also zählt noch dazu. Ansonsten würde ich immer eine eSIM empfehlen. Entweder eSIM oder vor Ort eine SIM-Karte kaufen, wobei ich der Fan von eSIMs bin, auch wenn diese etwas teurer sind, da man direkt startklar ist.
Ja, das stimmt. Die Erfahrung hatte ich auch. Ich habe mir dann oft gerade so Marokko zum Beispiel dann eher mal so eine eSIM geholt mit ganz wenig Datenvolumen, dass ich da einfach safe bin. Und wenn ich dann gemerkt habe, so, ah, das reicht doch nicht, dann habe ich mir doch mal vor Ort irgendwie noch eine SIM-Karte mit dazu geholt. Ich finde das bei Zypern so krass, wenn man auf die Landkarte guckt, dann denkt man irgendwie, es ist so weit weg, aber es ist halt immer noch Europa. Man hat halt diese ganzen Vorteile, wie zum Beispiel, dass man einfach seine ganz normalen mobilen Daten benutzen kann. Wie ist das mit der Währung dort? Ist das dann trotzdem auch Euro oder kommt es dann auch drauf an, weil da kommt ja nochmal der Part mit dem Zweigeteilten mit dazu. Wie läuft es da?
Genau. Und zwar ist es so, dass auf der griechischen Seite mit Euro gezahlt wird und auf der türkischen Seite mit türkische Lira. Bedeutet, man ist, ja, das ist auch eine Frage bei der Buchung der Unterkunft. Wenn man jetzt auf der griechischen Seite ankommt, der Mietwagen, den man Terminal holt oder sonst irgendwo auf der griechischen Seite, ist auch nur für die griechische Seite versichert. Bedeutet, man kommt dort an und es wird einem direkt gesagt, mit diesem Mietwagen darfst du nicht auf die türkische Seite fahren. Bedeutet jetzt wiederum, dass man seine Unterkunft, wenn man denn das Auto auf der griechischen Seite entgegennimmt, natürlich dann auch auf der griechischen Seite buchen sollte. Da sonst einfach eben zum Konflikt kommt, dass man irgendwann nicht mehr weiterkommt beziehungsweise nicht abgedeckt ist. Und das war auch meine Sorge, beziehungsweise habe ich mir da auch Gedanken gemacht. Merke ich das denn überhaupt, wenn ich, ja, diese Linie überschreite? Aber da kommen wir voraussichtlich auch später nochmal dazu. Also man merkt es, man muss sich da keine Gedanken machen. Man fährt ja jetzt nicht irgendwie zickzack und landet im Nirvana oder irgendwie zwischen den beiden Seiten. Das ist da extrem getrennt und das würde auffallen, ist aber eben für die Planung ein wichtiges Thema. Und ja, das ist, denke ich, wichtig noch anzumerken.
Es ist spannend. Ich glaube, vielen ist das auch gar nicht so bewusst. Ich sag mal, diese politische Situation in Zypern, da müssen wir auch gar nicht so tief reingehen, aber nur, dass da eben so ein bisschen Verständnis da ist, dass eben Zypern diese griechische Seite hat und die türkische Seite und dass es da eben diese ganz klaren Trennungen gibt, weil, also ich bin ehrlich, als ich mich so das erste Mal mit Zypern befasst hatte, da hatte ich das schon mal so im Hinterkopf, ich meine, man hört es ja, aber wie du es schon meintest, klar, dass getrennt ist und wie da überhaupt die politische Situation ist, das war bei mir persönlich jetzt gar nicht so präsent. Aber gerade für eine Reise ist das natürlich auch ein Punkt, den man beachten muss. Ich denke da zum Beispiel auch immer an so Sachen wie Sicherheit und Gesundheit. Also das sind so Faktoren, die, also selbst wenn ich total ungeplant verreise, sind das immer so zwei Punkte, nach denen ich gucke, wie ist die Sicherheit dort, auf was muss ich da achten oder wo muss ich mich vielleicht einfach so ein bisschen anpassen bei meinem, ja, bei meinem Gewohnten und wie ist so die Gesundheitsversorgung. Also, ne, man fällt irgendwie doch mal blöd und stolpert und braucht mal ärztliche Versorgung. Wie ist es dort dann? Kannst du da auch noch mal ganz kurz so einen Umriss geben, wie da für euch die Erfahrung war, was du ihr vielleicht auch vorher recherchiert habt und wie so der Eindruck war?
Bei uns war, ja, relativ, also wir hatten gebucht und dann kam der Israel-Iran-Konflikt, nur mal ganz kurz angeteasert, war dann glücklicherweise relativ schnell auch wieder vorbei. Und dann hat man sich schon gedacht, oh, man hat viel auf Social Media gelesen, allgemein auf den Seiten auch vom Auswärtigen Amt, woran ich mich immer halten würde. Da gab es nie eine Warnung für Zypern, aber es ist natürlich relativ nahe. Dann hat man Videos gesehen, wo man angeblich irgendwelche Raketen etc. gesehen hatte. Das löst natürlich schon was in einem aus und man denkt sich so, ist es denn so sicher, wenn es doch so nah ist? Und gerade auch, weil ja die griechische Seite dementsprechend ja auch britische Militärstationen aufweist und hat, wie sicher ist das Ganze? Und dann verfolgt man natürlich Personen auf Social Media, die nach Zypern ausgewandert sind, ist ja auch immer ein Riesenthema. Und ja, dort hat jeder gesagt, es ist total sicher und das kann ich auch nur bestätigen. Bei uns war ja dann der Konflikt bereits vorbei, aber man hat gar nichts gemerkt. Also wie wenn nichts gewesen wäre. Es ist wie wenn man bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs ist. Es ist wie in Europa sonst überall. Man muss da keine Angst etc. haben, eine super Insel zum Bereisen. und auch von der Gesundheitsthematik. Klar, man sollte eine Auslandskrankenversicherung haben, dass man da einfach eben dementsprechend abgedeckt ist. Aber Kliniken etc., europäischer Standard.
Super. Na, das gibt ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl. Ich kann mich da eben noch erinnern, als ich die Bilder bei dir gesehen habe und mir dachte, boah, das sieht ja wirklich mega aus. Und parallel dazu eben diese Nachrichten gelesen habe, mir dachte, oh, jetzt muss ich doch mal nachfragen, wenn du vor Ort bist, wie es so ist. Aber das ist natürlich dann nochmal so ein Plus für Zypern, dass man da wirklich einen guten Standard hat und auch sicher reisen kann. Auf den Bildern habe ich ja gesehen, türkisfarbenes Wasser, schöne Architektur, aber Bilder sind ja das eine. Ein Erlebnis ist ja nochmal ein ganz anderes. Magst du uns einfach mal wirklich mitnehmen in die Reise? Wie war das für euch? Wie seid ihr durchs Land gereist? Was ist euch so passiert unterwegs? Was ist so die Story, wo ihr, wenn ihr jetzt heute zurück seid, immer noch dran zurückdenkt und lachen müsst? Oder wo ihr sagt, boah Mensch, ey, das war so ein Highlight 25. Wir sind jetzt gerade so im Jahreswechsel, wo man wirklich so ganz gute Erinnerungen dran hat oder eben auch mal den Lacher.
Ja, sehr gerne. Und zwar hatten wir die Unterkunft in Paphos, fußläufig zum Venus Beach, also sehr gut gelegen für Abendspaziergänge. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man eine Unterkunft hat. Man kann das sich schon aufteilen, dass man sagt, man geht erst auf dem einen Teil der Insel und dann setzt eben die andere Woche woanders fort. Aber es lässt sich auch gut mit dem Auto von A nach B fahren. Deshalb haben wir das so geplant. Wir haben dann eben dementsprechend Tagesausflüge gemacht, ganz klassisch, was in der Region war, die schöneren Strände oder was heißt schönere Strände? Das ist immer Auslegungssache. Natürlich dann zum Teil auch touristischer. Coral Bay, Coralia Bay, was in der Region um Paphos war, haben dann aber auch Tagesausflüge gemacht, zum Beispiel nach Ayia Napa. Ganz bekannt ist dort ja auch die Love Bridge, gibt es ja dementsprechend in Portugal auch ähnlich. Dann die Sea Caves, auch Ayia Napa, ist vor allen Dingen auch für Klippenspringer interessant, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich habe mir das zwar gerne angesehen, wenn sich da ja die Leute in die Tiefe gestürzt haben, weil das ist ein toller Blick. Also an den Klippen, die sind so sandsteinfarben, weiß und dann ja diese Höhlen, wo man auch reingehen kann und dann springen die Leute dort eben in dieses Türkis blau gefärbte Meer, ganz toll und gibt auch wundervolle Videos und Bilder, wenn man sich das traut. Ja, das fand ich ganz schön. Dann sind wir von dort aus weitergefahren zu einem Viewpoint und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen leiten lassen und navigieren lassen und das ist leider etwas schief gegangen und zwar bin ich immer mutig weitergefahren und ich dachte mir schon so, irgendwie ist links und rechts nur noch Gebüsch und es wird immer enger, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Und letzten Endes hatten wir dann doch zu viel, ja, Angst, dass wir dann irgendwann auch noch im Wasser landen und sind dann wieder rumgedreht und sind dann lieber zu Fuß weitergelaufen, haben das Auto abgestellt. Ja, das sind solche Sachen, wenn man sich natürlich immer auf, ja, die Navigation verlässt, was passieren kann. Ja, und dann haben wir den Tag, diesen Tagesausflug haben wir dann eben ausklingen lassen mit Beachhopping und haben noch einige Strände eben angesehen und haben dort die Zeit verbracht, inklusive den wohlbekanntesten Strand Zyperns, würde ich sagen. Für mich nicht der beste und nicht der beliebteste. Aber ja, die Partyhochburg würde ich sagen, Nisi Beach. Ich glaube, das sagt jedem etwas.
Ich habe gerade parallel mal die Karte offen von Zypern und habe mal geguckt, jetzt wo Paphos ist. Der Nisi Beach, ist der eher unterhalb oder eher über Paphos?
Der ist über Paphos, relativ nah an Larnaca.
Ich suche hier gerade mal mit, weil, also für alle die, die jetzt nicht das sehen, was ich sehe, also wir haben ja Zypern, ich sag mal eher eine längliche Insel und Paphos liegt ja so an dem unteren Eck eher, ja, oder ich sag mal an der Seite eher mittig und dann
genau.
ist dann der Beach. Ah, oh, da gibt's ja wahnsinnig viele Strände, da kommt man ja da. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit hier in Beachhopping.
Tatsächlich ist da dann auch ein Tag zu wenig. Also wenn man da komplett alle Strände durchmachen möchte, sage ich mal, besichtigen möchte, sich vielleicht 1-1,5 Stunden dann nochmal ins Wasser gemütlich hinsetzen, hinlegen, dann kann man da durchaus mehrere Tage verbringen. Wir haben uns jetzt eben auf ein paar Strände beschränkt. Und haben dann, ja, am Nachmittag eben 3 Strände noch besucht und zum Abschluss den Nisi Beach. Genau, dass man auch mal sagen konnte, man war dort.
Ja, wie sind denn die Strände in Zypern so? Hat man da eher Sand, Kiesel, Stein, Strand, also gerade an den Klippen, das klingt ja schon eher nach viel Stein. Wie ist es dort? Oder auch, wenn man dann so ins Wasser reinläuft, wie ist so das Gefühl an den Füßen? Kann man einfach so rein? Braucht man vielleicht Badeschuhe? Was empfiehlst du da?
Ja, ich muss gestehen, ich bevorzuge Sandstrände. Deshalb, sobald wir einen Kieselstrand gesehen hatten und ihn auch auf unserer Liste gesehen hatten, sind wir zwar einmal mit festem Schuhwerk oder dementsprechend Latschen, sage ich mal, am Strand gelaufen, haben ein Foto gemacht, haben den Strand mitgenommen, sind dann aber weiter zum Sandstrand. Bedeutet, ich bin da etwas voreingenommen und wir waren auch hauptsächlich oder nur an Sandstränden. Dort benötigt man keine Badeschuhe. Und das Wasser ist bei den meisten, beziehungsweise bei denen, wo wir waren, bei den Stränden, super klar, schön und ja, ist zu empfehlen, auch relativ ruhig. Jetzt nicht so stark wellig. Wir hatten mal 2-3 Tage dabei, wo wir dann teilweise mit Strandstuhl und Handtuch und Luftmatratzen, was wir hatten, vor den Wassermassen flüchten mussten, weil die Wellen so stark waren. Das ist dann aber eher die Ausnahme.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht der typische Surfer-Hotspot, wo man konstant Wellen hat, sondern ist eher ruhig und ab und zu kommt vielleicht doch mal was an.
Genau.
Super. Wenn ihr da an den Stränden wart, wie ist denn da, ich sag mal so, die Verpflegung? Findet man überall hübsche Cafés und Restaurants oder ist es eher abgeschieden? Ist es gemischt? Also wie habt ihr das unterwegs geregelt mit, ja, ich sag mal, normaler Verpflegung und Genuss? Der Podcast heißt ja auch Kompass und Kaffee. Deswegen für guten Kaffee bin ich immer zu haben. Ist der auch in Zypern zu finden?
Ja, und zwar ist es so, dass an den meisten Stränden Liegenschirme und Beistelltische relativ günstig zu bekommen sind. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Preise im Kopf, da wir immer unsere eigenen Stühle dabei haben. Wir haben so kleine zusammenbaubare Strandstühle, die auch nicht viel wiegen, weil das ja sonst oftmals ein Vermögen kostet, wenn man sich täglich da eine Liege leistet. Und da muss ich sagen, das ist preis-leistungstechnisch super. Und dann ist immer wie so eine kleine Strandbar meistens dabei. Zumindest bei den Stränden, wo wir waren. Und dort bekommt man alles. Also ob es jetzt der Cocktail ist, das Bier ist, der Kaffee zum Nachmittag, kleine Snacks. Also man ist da gut versorgt.
Sehr gut. Snacks allein reichen ja nicht. Wie sieht's denn mit der Abendverpflegung aus? Du meintest ja, ihr hattet ja so ein kleines Häuschen gemietet. Das heißt, ihr hattet ja mit Sicherheit da auch Küche. Seid ihr dann immer eher essen gegangen oder habt ihr auch mal selber gekocht? Wie war da die Erfahrung?
Wir haben das so gemacht, wie wir gerade Lust drauf hatten. Das finde ich jetzt auch immer das Schöne an Urlaub. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gehen jeden Abend essen oder wir kochen jeden Abend, sondern wir machen das so, wie uns das gerade passt. Und dann vom Essen, Kochen im Urlaub, ich glaube, das machen die meisten so, es wird irgendwas Schnelles gemacht, sei es Nudeln, Pesto etc. Also das ist nicht irgendwie nennenswert bei uns. Wenn man jetzt ans Essen gehen denkt, ist es meistens so, durch das, dass ja wir auf der griechischen Seite waren, es ist sehr griechisch geprägt.
Okay.
Also so das typische griechische Essen, was man kennt, ich denke da jetzt als Vorspeise zum Beispiel direkt mal an gegrillten Halloumi-Käse. Das ist für mich immer sowas, was ich mit verbinde.
Die Nähe zum Meer, merkt man das dann auch, dass das dann eher, ich sag mal, mehr mit Meeresfrüchten und Fisch und so weiter ist? Oder ist das wirklich, also ich oft, wenn an Griechisch denke, ich habe halt auch sowas wie Souvlaki und so im Kopf, aber auf der anderen Seite hast du ja auch oft viel Kalamari. Also wie ist das da? So merkt man das schon, die Nähe zum Meer, oder ist es wirklich sehr die, ich sag mal, klassische griechische Karte, die man dann bekommt?
Also natürlich ist auch das ein oder andere Fischgericht oder Meeresfrüchtegericht dabei, aber im Großteil finde ich mehr fleischlastig. Also es gibt andere Länder bzw. Destinationen, wo man mehr Meeresfrüchte bekommt.
Mediterraner wird.
Okay. Ja.
Das ist jetzt aber eher die griechische Seite. Da wart ihr ja mit eurem Auto unterwegs, jetzt auch eher am Strand. Wie sieht es denn auf der griechischen Seite auch im Inland aus? Also gibt es da auch noch ein bisschen was zu entdecken? Du hast ja schon gemeint, ihr wolltet zu einem Aussichtspunkt und seid eher in der Hecke gelandet. Aber gibt es da sonst noch Sehenswürdigkeiten oder vielleicht auch, ich sag mal so, versteckte Orte, die gar nicht so ausgeschrieben und beworben werden, die aber trotzdem total sehenswert sind? Also gerade wenn man sich so ein bisschen verfährt oder eine Abkürzung nimmt, landet man ja oft so versehentlich doch an sehr schönen Ecken. Wie war das bei euch?
Was ich sehr empfehlen kann, ist die Blaue Lagune. Und zwar kann man das auf verschiedene Arten erkunden. Punkt 1, was wir gemacht haben, das Klassische, wir wurden im Paphos vom Touribus abgeholt und sind mit anderen Touristen dementsprechend in ein kleines Örtchen gefahren worden, circa eine Stunde, eineinhalb Stunden Busfahrt von Paphos entfernt, sind dann dort auf einem Boot und sind dann eben in diese Blaue Lagune gefahren. Das ist eine wunderschöne Bucht in einem Naturschutzgebiet und dann hat man eben einen Badeaufenthalt dort, bekommt kleine Snacks, kann vom Boot aus ins Wasser rutschen etc. Also das ganz normale Programm. Was halt hier das Besondere ist, ist halt eben der Ort, die Blaue Lagune, sage ich mal, wie es genannt wird. Anders kann man das auch angehen, wenn man sich selbst ein Boot mietet. Kleine Boote darf man dort auch ohne Bootsführerschein mieten, aber das traue ich mich persönlich nicht zu, nicht dran.
Kann ich verstehen. Hier auch die eine oder andere Bootserfahrung, bin dann immer eher zickzack gefahren. Deswegen, wenn ich jemanden hab, der mich da fährt, da bin ich doch immer sehr dankbar für.
Also das ist was, wo ich sagen muss, da denke ich auch gerne dran zurück. Rund um Paphos gibt's natürlich unheimlich viel. Es gibt auch nochmal Sea Caves, wo es schön ist. Man kann dort entlang laufen. An der Klippe entlang. Man kann ein bisschen runterklettern, sage ich mal. Dann, was wir gesehen haben, was ich mir schön vorstelle, ist, wenn man Pferde mag. Es wird dort mit Pferden entlang geritten, das wird angeboten. Und dann hat man natürlich auf der einen Seite die schönen Häuser, teilweise komplett modern gebaut. Rechts von einem ist dann das Meer und es geht die Klippe entlang runter und man reitet dort eben auf einem Pfad entlang. Wenn man das möchte, finde ich auch sehr schön. Also ich sehe es mir gerne an. Ich möchte jetzt nicht aufs Pferd. Genau. Dann in Paphos direkt die Königsgräber. Ein sehr schöner Ort auch. Sehr einfach zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn man auch in Paphos ist mit dem Mietwagen. Sowieso, und zwar sind die im zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts entstanden. Und was ich ganz schön finde, es hat auch ein bisschen immer so den Ruinencharakter. Bedeutet, es ist auch wunderschön, wenn man auch mal das etwas andere Erinnerungsfoto möchte, sage ich jetzt mal, und nicht nur Strand, 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 weil das ja dann doch relativ ähnlich ist. Das fand ich ganz schön. Es ist auch relativ groß, das Areal.
Hast du noch ungefähr im Kopf, was das so circa, ich meine, das ändert sich wahrscheinlich auch von
ja,
aber so ungefähr gekostet hat?
Eine Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber ein Vermögen war es nicht. Das kann ich sagen. Also, es liegt im Rahmen. Selbst wenn man jetzt sagt, man möchte nur mal rein. Also, ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt, ich muss jetzt da mir jede Tafel durchlesen. Ich lasse lieber den Ort auf mich wirken, laufe dort durch, mache meine Bilder, sage ich jetzt mal, als Erinnerung und verlasse dann den Ort wieder mit schönen und guten Gedanken. So bin ich da eher eingestellt und deshalb kann ich sagen, also ist da die Relation ganz gut.
Ja. Das ist super, das ist schon mal eine gute Einschätzung. Genau, das war ja jetzt alles, ich sag mal, die griechische Seite. Da ist ja, war ja auch euer Häuschen. Jetzt ist aber Zypern zweigeteilt. Jetzt meintest du ja schon, der Mietwagen, der war dann ja auch nur, weil ihr ihn ja den griechischen Teil gemietet habt, dann auch nur für den griechischen Teil versichert. Es ist sehr klar voneinander abgegrenzt. Ihr wart aber trotzdem auf beiden Seiten. Wie habt ihr das dann gemacht? Also kommt man dann einfach rüber? Wie erkundet man dann den türkischen Teil? Wie ist dort der Eindruck? Wie verändern sich die Dinge auch? Was gibt's dort zu erleben?
Die einfachste Option, die man da hat, welche auch wir gewählt haben, ist, man geht über die Hauptstadt der Republik Zypern. Und die Hauptstadt der Republik Zypern ist Nikosia. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Manche sagen Nikosia, manche sagen Nikosia. Ich bin mir da selbst nicht ganz sicher. Und auf Türkisch wird's auch Lefkosia genannt. Und der Grenzübertritt, also man kann dort dementsprechend auch die griechische Seite sich ein bisschen was ansehen, finde ich jetzt an sich nicht so sehenswert. Für mich ist da wirklich das Highlight, man steht auf der griechischen Seite in der Ledras Street, geht zu einem kleinen Häuschen, wo ein Beamter drinnen sitzt, zu einem kleinen Kontrollhäuschen, gibt seinen Reisepass dort ab, reist somit zu Fuß auf der griechischen Seite der Republik Zypern aus, ist dann ein paar Schritte im Nirvana, nenne ich es jetzt mal, also gehört irgendwie so zu gar nichts, und kommt dann zum nächsten Kontrollhäuschen, wo türkische Beamten drinnen sitzen.
Dich einchecken.
Und reist dort dann eben zu Fuß ein. Also das, finde ich, ist schon ein Erlebnis, was man mitnehmen kann, was auch besonders ist. Und wenn man dann die türkische Seite betritt, ist es wie wenn man in einer anderen Welt ist. Viele, die schon mal in der Türkei waren und auf einem türkischen Basar waren, die können das dann so grob ein bisschen einschätzen, wie es sein wird. Also es ist wie auf einem türkischen Basar. Man kommt an, dann ist sofort irgendwo ein Häuschen, wo es Baklava und Süßkram gibt, und ein bisschen weiter gibt's wie so, ja, kleine Geschäfte, wo dementsprechend Textilwaren etc. angeboten werden. Und man kann dann dort eben auch ganz schön ein bisschen auf der türkischen Seite durchlaufen, sich die Sehenswürdigkeiten, ja, ansehen und begutachten. Und dann läuft man eben wieder zurück und macht das gleiche Prozedere durch, dass man eben von der türkischen Seite ausreist und in die griechische wieder einreist. Ja.
Das heißt, dann gibt's auch immer schön Stempel in Reisepass, oder?
Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Müsste ich jetzt mal nachsehen, ob es dann einen Stempel gab.
Ja, wäre natürlich witzig, so an einem Tag irgendwie mehrere Stempel abgeholt für die Ein- und Ausreise. Aber das heißt ja auch, die Hauptstadt, die ist ja wirklich zweigeteilt. Das heißt, durch die Stadt geht ja dann auch wirklich eine Grenze. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, da ist irgendwie ein Strich am Boden, sondern es ist ja wirklich ja, ich sag mal so, dass man dann nicht durchkommt. Also sind es dann eher Zäune oder Mauern oder wie kann man sich, also es ist dann auch Militär unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich weiß es natürlich jetzt nur von dem Übergang, wie es da war. Und wenn ich mich da richtig dran erinnere, war es wie eine Mauer. Also jetzt mal abgesehen von dem Kontrollhäuschen. Und auf der Mauer müsste sogar wie so ein Stacheldraht gewesen sein. Also da war ich schon auch kurzzeitig erschrocken, wo ich so dachte, so, wenn das komplett durchs Land geht, das ist wirklich extrem getrennt. Also es ist auf jeden Fall eine strikte Trennung.
Ja, weil als ich mich damit beschäftigt hatte, da sind bei mir irgendwie so ein bisschen Berlin-Vibes aufgekommen, weil man dann so diese Bilder im Kopf hat von so einer Mauer mit Stacheldraht und so. Klar, jetzt in der Stadt hat man natürlich diese klare Trennung. Du meintest aber auch, mit dem Auto passiert das nicht, dass man da versehentlich dann irgendwie so links oder rechts der Stadt da mal dran vorbeifährt. Wart ihr dann in der Gegend und habt ihr das dann quasi auch gesehen, wie das abgegrenzt ist? Und habt ihr euch dann quasi von der türkischen Seite jetzt nur in Anführungsstrichen die Stadt angeguckt oder wart ihr dann auch wirklich in einem türkischen Teil mehr, ich sag mal, im Land oder in dem türkischen Teil drin und habt euch da auch nochmal Sachen angeschaut? Und wenn ja, wie wart ihr da unterwegs? Ganz viele Fragen.
Ja, haben wir so jetzt nicht gemacht. Wir waren nur in der Stadt auf der türkischen Seite unterwegs. Sonst müsste man auf der türkischen Seite nochmals einen Mietwagen anmieten und dann eben mit diesem weiterfahren. Und das hatten wir so auch gar nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten gesagt, wir nehmen das mit, weil das für uns so besonders ist, dass die Stadt zweigeteilt ist. Wie aber sonst die türkische Seite Zyperns ist, muss ich gestehen, kann ich gar nichts drüber sagen. Ich habe jetzt nur von der zweigeteilten Stadt ein Bild im Kopf. Und ja, da würde ich dann auch gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ich habe zwar Bilder online gesehen, aber das, ja, das wird ihm dann nicht gerecht, wenn man was dazu sagt.
Ja. Nee, das ist ja völlig in Ordnung, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil ich mir halt auch die Frage gestellt habe, so okay, jetzt habe ich einen Mietwagen, der ist aber nur auf der einen Seite versichert. Natürlich fährt man damit dann nicht rüber. Nimmt man dann irgendwie einen Bus oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche Ausflüge, die man mal machen kann? Aber ja, dann muss ich wahrscheinlich entweder mal selber nach Zypern, das würde ich ja auch sehr gern, oder nochmal jemanden finden, der tatsächlich da war. Obwohl ich glaube, von dem, was ich auch mitbekommen habe, dass die meisten, ich sag mal, so Europäer tatsächlich auch eher auf der griechischen Seite bleiben. Das ist jetzt aber natürlich auch nur so ein erster Eindruck, den ich mir irgendwie bei der Online-Recherche da bekommen habe. Ob das tatsächlich so ist, kann ich auch nicht sagen. Reise, Urlaub, es gibt ja immer so die, ich sag mal, die Top-Punkte und die Flop-Punkte. Hast du da noch ein paar Schätze auf der Liste stehen?
Was ich in Zukunft gerne machen möchte?
Nee, so die, wenn du jetzt an deine Reise denkst, so die Top 3 und so die Flop 3 oder auch so die Fails, die unterwegs so passiert sind oder auch von deinen Mitreisenden, hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, oh, also hier, das sind die Top 3, die würde ich auf jeden Fall empfehlen und hier hat man eben noch so ein paar Fails, als ob das jetzt Orte waren, die vielleicht gar nicht so waren wie beschrieben oder irgendwas, was euch einfach unterwegs so passiert ist, wo man auch mit einem Lachen dran zurückdenkt.
Also Top 3 für mich, ich würde es jetzt ein bisschen allgemeiner halten. Ich würde sagen, einmal auf jeden Fall verschiedene Strandabschnitte, Buchten raussuchen, das komplette Strandleben genießen. Ist für mich Nummer 1. Nummer 2, vielleicht auch gepaart eben mit dem Beachhopping, einige Sehenswürdigkeiten ansehen, ne? Sei es die Dinge, was wir schon gesagt haben oder was wir auch gemacht haben, war, wir haben Omodos besichtigt. Das ist ein altes Dorf in den Bergen, hat relativ viel Charme und ist bekannt, ja, für seinen Wein. Das ist auch ganz nett, da mal durch die engen Gassen durchzuschlendern. man benötigt jetzt nicht ultra viel Zeit. Das kann man mal mitnehmen, wenn man irgendwo in der Region ist, sage ich mal. Dann die Adonisbäder. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwas zwischen Top und Flop. Ich finde, man kann wunderschöne Bilder machen. Ich würde allerdings keine 2 oder 3 Stunden dafür fahren.
Okay.
Wenn man in Paphos ist, sage ich, okay, mitnehmen. Auch der Weg ist recht abenteuerlich dorthin. Also da war ich dann Beifahrer und habe dann teilweise auch mich festgehalten und geschrien, stopp, jetzt hier ist ein Schlagloch, weil es eben keine befestigte Straße ist.
Das Auto, also war es ein Allrad oder eher so ein kleines, ich sag mal so ein kleiner Stadtflitzer oder womit wart ihr unterwegs?
Wir hatten einen kleinen SUV, was aber kein Allrad hatte. Und mir ist immer wichtig, wenn ich auf so Inseln, in Ländern unterwegs bin, wo ich auch mal auf unbefestigten Straßen fahre voraussichtlich, dass ich genügend Bodenfreiheit habe. Und deshalb eben so ein kleiner SUV reicht da aus.
Reicht aus. Aber Allrad, das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Weil es klingt ja so schon von den Pisten her so ein bisschen abenteuerlich. Ich weiß nicht, wie von den Höhenunterschieden.
Weil ja.
So ein Weinberg, ist es dann, ja, ich sag mal so ein paar 100 Meter oder was ist so der höchste Punkt, falls du es im Kopf hast?
Habe ich so leider nicht im Kopf. Allerdings gibt es schon Gebirge auch.
Okay. Also auch wenn jetzt mal jemand sagt, hier, weiß nicht, mal eine Wandertour irgendwie im Berg hoch, ist auf jeden Fall auch möglich.
Waren wir nicht, gibt es aber tatsächlich auch eine Klosteranlage inklusive, ich würde es jetzt mal als Tempelanlage beschreiben.
Okay.
Kenne jetzt leider den Namen nicht, aber es können wir ja vielleicht, kann ich das nochmal raussuchen und dir mitteilen?
Auf jeden Fall, genau. Ich werde auch gucken, dass ich so ein paar Orte, die du jetzt genannt hast, auch mit in die Shownotes stelle. Und du hast mir schon ein paar Bilder und Videos geschickt, die werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram veröffentlichen. Dann kann man sich das auch nochmal angucken und du hast ja auch ganz viel tolles Material auf deinem Kanal schon gestellt. Das heißt, ich werde dich dann auch überall entsprechend mit verlinken, damit da jeder nochmal nachschauen kann und nachklicken kann.
Wo ich noch, ja, ein Flop würde ich, also Flop finde ich rein Flop gar nichts, weil
okay.
Oftmals ist man ja unterwegs und stellt sich ein Programm zusammen. Und dann sagt man, okay, das habe ich mir zwar anders vorgestellt, ich finde es aber trotzdem gut.
Aber das ist ja auch schon mal gut. Also es gibt ja auch so Sachen, die sehen irgendwie so online so mega gut aus und man denkt sich so, oh, hier türkisfarbenes Wasser und strahlender Sonnenschein und alles ist schön und sauber und dann kommt man hin und das ist so die komplette Enttäuschung. Aber das ist ja auch schon mal schön, wenn du sagst so, nee, von dem, was wir vorher gesehen haben und was wir uns vorgestellt haben, ist es auf jeden Fall ein positiver Eindruck, der geblieben ist.
Das auf jeden Fall, ja. Wir hatten natürlich auch einen kleinen Schockmoment. Ich glaube, das kann ich jetzt auch mal mitteilen. Und zwar Thema Kakerlaken. Auf Zypern in den Sommermonaten und ist das jetzt keine Seltenheit, sage ich mal. Und die sind auch relativ groß. Also das sind jetzt keine kleinen Kakerlaken, die sind tatsächlich größer. Und da war es bei uns so, die Unterkunft war ja modern, aber da steckt man nicht drinnen, weil die können die Häuser noch so dicht bauen. Die Tiere finden immer irgendwie rein. Und dann war zuerst am Morgen im Eingangsbereich von der Unterkunft eine Kakerlake gelegen. Dann dachte ich mir so, okay, gut. Es ist jetzt sowieso vorbei bei der, die bringst du schnell raus und gut ist. Dann, wenige Tage später, taucht bei meinem Mitreisenden am Kopfende des Bettes, huscht etwas Bräunliches vorbei.
Oh, wie groß sind die da ungefähr? So Zentimeter? Wie lang?
4 würde ich schätzen, 5. Also ist schon groß. Und das war dann auch noch mitten in der Nacht, also kurz vorm Schlafengehen. Also wir zu dritt bewaffnet, Besen, Schaufelchen und weiß was ich was alles, Bett verschoben, Matratze auseinandergenommen. Wir haben das Tier nicht mehr gefunden. So
schnell, oder?
Ja, also vor allen Dingen, wenn sie noch fit sind, sind die ultraschnell. Und das Bettende war so schwarz und dann diese bräunliche Kakerlake. Es ist schwierig gewesen, die überhaupt noch ausfindig zu machen. Also diesen Raum gemieden, auf die anderen Räume aufgeteilt, woanders in Sicherheit gebracht. Am nächsten Morgen, da sich's einfach gehäuft hatte, hatten wir die Vermieterin kontaktiert. Die hat dann gesagt, gar kein Thema, das ist bei uns leider im Sommer, wie vorhin erwähnt, normal, es kann sein. Die können vom Abfluss rauskommen, dementsprechend auch von der Dusche. Die können teilweise wahrscheinlich auch fliegen, würde ich jetzt sagen. Und da sich das dann einfach gehäuft hatte, hat sie gesagt, gut, ich schicke jemanden vorbei, der besprüht von innen und außen das Gebäude. Und dann hatten wir noch einmal, ja, eine gesehen, die dann nicht mehr lebendig war. Und es war's dann. Die restliche Zeit hatten wir komplett Ruhe. Aber das ist im ersten Moment schon mal so ein, ja, kein Angstgefühl, sondern eher so ein Ekelgefühl, weil wir das nicht kennen bei uns.
Ja.
Und alles, was krabbelt, bin ich sowieso raus, muss ich gestehen.
Bist du
und
der Einzige?
Wir hatten aber auch keine andere Wahl. Das heißt, wir waren auf uns gestellt. Wir konnten jetzt nicht mal schnell rufen, so, Hilfe, kommt mal jemand und macht die weg. Sondern wir mussten dann da wirklich, ja, selbst auf die Tiere losgehen.
Ja, oh je, vor allem gerade abends, wahrscheinlich nach einem langen Tag, wenn man müde ist und nur noch schlafen will, sind auf einmal diese Tierchen unterwegs. Aber ist ja gut, wenn das dann von der Vermieterin auch so super und schnell gelöst werden konnte. Die sind dann wahrscheinlich da auch einfach drauf vorbereitet.
Ja.
Ja, gut, aber ich sag mal, das ist ja ein Downpoint, mit dem man ja wirklich noch leben kann, vor allem wenn man schon weiß, dass es einfach in den Sommermonaten da so ist. Und auch, ja, ich sag mal, alle in der Tourismusbranche darauf vorbereitet sind, dass man dann einfach reagiert. Super. Tobias, hast du noch eine Sache, die du den Zuhörern und ZuhörerInnen auf jeden Fall mitgeben möchtest? Oder sagst du, na, der Rundumschlag, der ist jetzt auf jeden Fall gegeben und am besten einfach selbst losreisen?
Ja. Also das würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hattest. Ich hätte jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann gern noch mal so ein kurzes Resümee geben.
Auf jeden Fall.
Ja. Also und zwar finde ich, Punkt 1, wenn ich an Zypern zurückdenke, wundervoll das tolle Klima, die entspannten Bewohnerinnen und Bewohner, die es einen einfach machen, sich heimisch zu fühlen, würde ich schon fast sagen. Die Traumstrände, tolle Sehenswürdigkeiten und auch ein Urlaub mit Kindern, finde ich, ist dort sehr empfehlenswert.
Okay, das ist natürlich auch interessant zu wissen.
Auch für Familien, sehr viele Familien sind auch dort.
Ach, schön. Ah, eine Sache fällt mir da gerade noch ein mit der Sprache. Wird dann da auch eher Griechisch gesprochen oder kommt man mit Englisch gut durch? Mhm. Oder wie ist das dann da?
Ja, wir haben ausschließlich Englisch gesprochen. Also sind drauf vorbereitet. Ich hatte jetzt niemanden, wo es irgendwie schwierig war, sich zu verständigen. Das funktioniert super.
Sehr schön. Na, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr empfehlenswerten Reiseziel. Dann eben wahrscheinlich für alleinreisende Gruppen oder Familien, wie du sagst, das natürlich auch. Also gerade die Flugzeit ist da natürlich auch sehr spannend, ne, weil man vielleicht die Kids dabei hat und nicht ewig im Flieger sitzen will, aber trotzdem mal was anderes sehen und gutes Wetter und schöne Strände haben will und noch ein bisschen Kultur dazu. Klingt ja Zypern auf jeden Fall als das Top-Reiseziel. Sehr schön. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt richtig, richtig Lust auf Zypern. Wie gesagt, ich werde auch nochmal Bild- und Videomaterial auf den Instagram-Kanal stellen. Der heißt auch einfach Kompass und Kaffee. Und falls jemand von dir oder von euch da draußen jetzt nochmal an mich oder an Tobias Fragen hat, der kann mir gern schreiben an die E-Mail-Adresse podcast@kompassundkaffee.de. Auch da ist kein Punkt, kein Strich. Einfach durchschreiben. Kompass und Kaffee, der Kaffee, wie man trinkt. Nicht wie der Kaffee, wie das Kaffee, in das man sich setzt. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Tobias.
Danke ebenso.